Eine krasse Idee. Wir wollen heute weiterfahren mit dieser Predigtreihe Himmel und Hölle. Die zweite Predigt nach einem kleinen Unterbruch. Nächste Woche geht es schon weiter. Wir befassen uns heute mit einem spannenden Thema. Stirbt eigentlich jeder? Oder was ist mit der Entrückung? Wir werden heute eine ganz ermutigende Botschaft hören. Ich möchte dem voranstellen einen Vers aus dem Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 27. Sterben müssen alle Menschen. Aber sie sterben nur einmal und darauf folgt das Gericht. Der Vers verkündet ein allgemeingültiges Wort. Wir sterben einmal und dann kommt das Gericht. Und selbst ein allgemeingültiges Wort hat Ausnahmen. Ich denke an 1. Mose 5, dort lesen vom Henoch. Und der Henoch ist nicht gestorben. Der ist direkt in den Himmel hochgefahren. Können wir dort nachlesen. Und ich denke an Elia. Melia, also der Elia, 2. Könige 2, heisst, er ist von einem feurigen Wagen abgeholt worden und er ist nicht gestorben und ist direkt in den Himmel hoch. Faszinierend. Noch faszinierender finde ich, dass diese zwei Personen in Ausnahme bleiben. Millionen von Menschen werden dem Beispiel folgen. Millionen von Menschen werden nicht sterben. Werden die Regeln einmal sterben, dann Gericht umgehen. Wenn ich es heute mit einem Text auseinandersetze, aus dem 1. Thessalonikerbrief, Kapitel 4, Vers 13 bis 18. Und ich fange mit dem letzten Vers an. Im letzten Vers steht, tröstet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit. Das ist das Ziel von dem Text, den wir heute zusammen anschauen. Es soll uns zum Trost dienen. Es ist eine trostvolle, ermutigende Botschaft. Ein bisschen Hintergrundinformation. Der Paulus hat die Gemeinde in Thessalonik 49 nach Christus gegründet. Und dann hat er unter bestimmten Umständen müssen relativ schnell flüchten oder weggehen, die Stadt abrupt verloren. Und in Korinth, etwa 50 bis 51 nach Christus, hat er gehört von den Thessalonikern, dass sie sich Sorgen gemacht haben um die verstorbenen Gläubigen. Irgendwie haben sie die Idee gehabt, dass sie gedacht haben, was ist mit unseren verstorbenen Gläubigen? Die sind ja gestorben, die sind ja fort, die sehen wir nie mehr. Und der Paulus schreibt zum Trösten. Er macht das, indem er Hoffnung sagt. Er wendet das Prinzip Hoffnung an oder Trost durch Hoffnung. Und wir schauen die Verse jetzt im Einzelnen genauer an. In 1. Thessalonicher 4, 13 bis 14 lesen wir, kommen wir nun zu der Frage nach den Gläubigen, die schon gestorben sind. Haben wir ja wahrscheinlich auch schon, oder? Leute, die vor uns gegangen sind. Es liegt uns sehr daran, Geschwister, dass ihr wisst, was mit ihnen geschehen wird. Damit ihr nicht um sie trauert, wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Nun, wir glauben doch, dass Jesus für uns gestorben und dass er auferstanden ist. Dann wird Gott aber auch dafür sorgen, dass die, die im Vertrauen auf Jesus gestorben sind, mit dabei sein werden, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit kommt. Ein erster Gedanke, Hoffnung, weil Jesus Christus auferstanden ist. Im 1. Thessalonikerbrief, Kapitel 1, im Kapitel 2, im Kapitel 3 kommt immer wieder die bekannte Worte zur Sprache, Jesus wird wiederkommen. Jesus kommt wieder. Jesus kommt zurück. Ich möchte nur eine Stelle exemplarisch lesen. 1. Thessalonicher 1, 10. Und auf seinen Sohn zu warten, der vom Himmel zurückkommen wird. Also Jesus wird wieder einmal zurückkommen auf die Erde. Und wie das geschehen wird, Das haben wir schon mal gelesen, letztes Jahr in der Reihe der Apostelgeschichte. Ich lese das gerne noch mal vor. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Lass mal ganz gut zu, was passiert und wie das passiert. Das ist wichtig. Dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Wenn sie noch gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, stand mit einem Mal zwei Männer in leuchtenden weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen, und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt weggehen sehen. Also wie Jesus vor ihren Augen emporgehoben worden ist und von einer Wolke eingehüllt worden ist, so wird Jesus genau wiederkommen. Einfach in umgekehrter Reihenfolge. Jesus kommt mit der Wolke und dann wird er sichtbar werden. Und wir sehen später dann noch sichtbar für alle Menschen. Ist fantastisch, oder? Mich fasziniert das. Irgendwann werden wir mal Jesus wiederkommen sehen, von der Wolke. Fantastisch. Wir lesen im Vers 13. Was passiert mit den Gläubigen, die bereits gestorben sind, wenn Jesus wiederkommt? Es geht also im Folgenden nur um die Gläubigen, die schon gestorben sind. Für die Ungläubigen, die gestorben sind, gibt es einen anderen Fahrplan. Das schauen wir in einer anderen Predigt mal an. Es geht jetzt nur um die Gläubigen, die gestorben sind. Dazu gehören sicher auch die Gläubigen aus dem Alten Testament. Auch die gehören dazu. Was passiert mit ihnen? Sind sie einfach weg? Wie man das oft hört, aufgelöst, jetzt ist er verbrannt oder verfault. Er möchte, der Paulus, dass wir es nicht haben wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Weil es sind die Menschen, die keine Hoffnung haben. Es sind Menschen, die nicht an Gott glauben. Die keine Zukunft haben. Die es nichts gibt nach dem Tod. Es sind Menschen, die sich Atheisten nennen. Ich habe schon oft an Beerdigungen die Aussage gehört, ja, jetzt leidet er wenigstens nicht mehr. Jetzt ist er einfach so ins Nirvana übergegangen. Aber ich glaube, das ist ein grosser Irrtum. Wir gehen nicht einfach ins Nichts über. Und was ist das für eine schwache Hoffnung? Was ist das für eine schwache Hoffnung, wenn ich an einer Beerdigung sagen muss, ja, er leidet jetzt wenigstens nicht mehr. Das ist doch keine Hoffnung. Das ist doch kein Trost. Das ist Trostlosigkeit. Der Tod hat doch dann gesiegt. Und zudem ist es ein Irrtum. Wir haben es letztes Mal gesehen, vor etwa 3 Wochen, das Leben geht nach dem Tod direkt weiter. Sowohl für gläubige Menschen, wie für ungläubige Menschen. Wie anders ist schon die christliche Hoffnung? Eine ganz andere Situation. Der Kirchenvater Augustinus hat geschrieben, wir sind daher über den Tod, der unseren betrübt, weil wir sie unweigerlich loslassen müssen, aber doch mit der Hoffnung erfüllt, sie wieder zu erhalten. Das ist unsere Hoffnung. Wir sind auf die einen Seite traurig, wenn jemand stirbt und uns von ihm loslassen müssen, dass er nicht mehr direkt mit uns jetzt Kontakt hat. Aber wir haben die Hoffnung, wir werden ihn wieder sehen. In der Herrlichkeit, in der Ewigkeit bei Gott. Was ist das für eine Hoffnung? Eine Hoffnung für dein Kind, das vielleicht viel zu früh gestorben ist. Vielleicht sogar schon im Bauch. Eine Hoffnung, deine Großmutter wieder zu sehen, die du so gern hast und die du hast einfach loslassen. Hoffnung, sie wieder zu sehen. Es hat einmal jemand die Abkürzung GmbH folgendermaßen übersetzt: Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung, GmbH. Das ist Kirche, Gemeinde. Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung, GmbH. Ich finde das fantastisch. Was ist jetzt unsere Hoffnung für die verstorbenen Gläubigen? Im Vers 14, unsere Hoffnung liegt in dem inne, dass Jesus auferstanden ist und aus dem Grund werden auch wir Gläubigen auferstehen. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann würde das zutreffen, was der Paulus mal in 1. Korinther 15 gesagt hat, wir wären die bedauernswertesten Menschen aller Menschen. Wenn Jesus im Grab liegen geblieben wäre, dann wären wir wirklich bedauernswerte Menschen als Christen. Weil ein Großteil von unserer Hoffnung betrifft die Ewigkeit, die Auferstehung, einmal ganz bei Jesus zu sein. Verstehen Sie, warum es so wichtig ist, dass Jesus wirklich aus dem Grab auferstanden ist, dass das Grab leer war und nicht einfach die Jünger der Leichnam geklaut haben, oder wie heute noch unseren Unis gelehrt wird, dass das einfach ein bisschen nette Geschichten sind, die sich die Jünger Mut gemacht haben. Aber natürlich war das Grab nicht leer. Jesus ist dort verfault. Wir berauben uns jeglicher Hoffnung, wenn Jesus in dem Grab verfault ist. Keine Hoffnung. Ich wundere mich nicht, dass die Kirche sich entleeren, wenn wir in den Kirchen solche Sachen predigen. Du hast keine Kraft mehr, keine Power mehr. Jesus ist ja tot. Und wenn Jesus im Grab geblieben ist, bleiben auch wir in dem Grab. Die Verstehung von Jesus zeigt, Gott hat Macht über Leben und Tod. Viele kennen wahrscheinlich die Geschichte vom Lazarus. Er ist gestorben. Und seine Schwestern haben Jesus gebeten, zu helfen, noch wo er gelebt hat. Jesus ist dann nicht gerade gekommen, hat dann ein bisschen rausgezögert. Der Lazarus ist gestorben, ist so 3 Tage im Grab gewesen. Der hat schon gestunken, dort ist es relativ warm, die tun schnell verwesen, die Leichen. Und Jesus kommt, sagt, macht das Grab auf und ruft rein, Lazarus, komm raus. Und der kommt mit seinen eingewickelten Gliedern raus, wie eine Mumie muss der ausgesehen haben, und lebt. Das war nicht ein Gefallen an Maria und Martha. Das war zum Zeigen, ich habe Macht über Leben und Tod. Das ist unser Gott. Er ist auferstanden, er lebt. Das ist unsere Hoffnung. Gewaltig. Wir haben Hoffnung, weil Jesus Christus auferstanden ist und heute lebt. Wenden wir uns im Vers 15 zu. Außerdem können wir uns unter Berufung auf ein Wort des Herrn versichern, dass sie uns gegenüber, also die verstorbenen Gläubigen, soweit wir bei der Wiederkunft des Herrn noch am Leben sind, in keiner Weise benachteiligt sein werden. Ich habe das so überschrieben mit Hoffnung, weil Jesus Christus es sagt. Also Paulus beruft sich auf ein Wort von Jesus. Paulus zitiert nicht wörtlich, am nächsten kommt dem wahrscheinlich Matthäus 24, Vers 31. Er wird seine Engel mit mächtigem Posaunenschall aussenden und sie werden seine Auserwählten aus allen Himmelsrichtungen zusammenbringen, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Im Vers 15 spricht der Paulus die Möglichkeit an, dass Jesus Christus jederzeit wiederkommen könnte. Er sagt, soweit wir, Personalpronomen, bei der Wiederkunft des Herrn noch am Leben sind. Der Paulus rechnet damit, Jesus könnte zu seiner Lebzeit wiederkommen. Ich weiß nicht, woher gewisse Theologen auf die Idee kommen. Ja, zuerst muss ich das noch erfüllen, dann muss ich das erfüllen, dann muss ich das erfüllen, dann muss ich das erfüllen. Und wenn das alles erfüllt ist, dann kann Jesus wiederkommen. Nein, der Paulus sagt, jetzt ist alles erfüllt. Jesus könnte jetzt wiederkommen, wo der Paulus gelebt hat. Jetzt könnte Jesus wiederkommen. Leider haben viele Christen versucht, in der Vergangenheit, auch Kirchen in unserer Region, ein Datum zu festlegen, wenn Jesus wiederkommt. Und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt in der Zeitung im Regio. Unter FWG hat es geheißen, Sonntag, 18. Februar, Entrückung. Der Sigi hat mir geschrieben, jetzt wissen wir, wen es ist. Jetzt muss man noch sagen, wo es ist. Es ist eigentlich ums Thema gegangen. Ihr habt das hoffentlich recht verstanden. Ich habe Sigi dann zurückgeschrieben, er hat eben mitfahren an die Pastorenkonferenz. Dann habe ich gesagt, was willst du noch zurück mitfahren an die Pastorenkonferenz? Die findet ja eh nicht statt. Gut. Aber Jesus könnte jederzeit zurückkommen. Heute, jetzt, in dem Moment. Es ist alles erfüllt. Schon zur Zeit von Paulus. Lass dich nicht von Spekulanten verführen. Spekulanten sind okay, aber nicht Spekulanten. Die Bibel macht sehr deutlich, wir wissen weder Tag noch Stunde, wenn Jesus zurückkommt. Im Anschluss an die Vers lesen wir, und ich möchte das bewusst vorlesen, ist ein bisschen längerer Text, Folgendes zu dieser Frage. Zur Frage nach dem Zeitpunkt und den näheren Umständen dieser Ereignis braucht man euch nichts zu schreiben, Geschwister. Der Paulus macht es trotzdem. Ihr selbst wisst ganz genau, dass jener große Tag, der Tag des Herrn, so unerwartet kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn die Leute meinen, es herrscht Frieden und Sicherheit, wird plötzlich das Unheil über sie hereinbrechen wie Wehen, die eine schwangere Frau überfallen, und es wird kein Entrinnen geben. Der Tag wird völlig unerwartet kommen. Das könnte heute sein. Wir haben Frieden in der Schweiz. Es rechnet niemand so richtig damit. Ihr aber, Geschwister, lebt nicht in der Finsternis, und deshalb wird euch jener Tag nicht wie ein Dieb überraschen. Ihr alle seid ja Menschen des Lichts, und euer Leben wird von jenem kommenden Tag bestimmt. Wir sollen jeden Tag damit rechnen, dass Jesus zurückkommt. Der Tag soll unser Leben bestimmen. Überleg dir mal, wie es wäre, wenn du jeden Morgen aufstehen und denken, bist du noch nicht zurückgekommen? Ich bin noch da. Ja, vielleicht kommst du heute zurück. Ich schaue immer wieder mal rauf. Mit den Wolken kommt er. Versteht ihr etwas von dieser Vorfreude, was das macht mit uns? Wie wir leben, ganz anders leben, wenn wir die Hoffnung haben. Ihr aber, Geschwister, lebt nicht in der Finsternis, und deshalb wird euch jener Tag nicht wie ein Dieb überraschen. Ihr alle seid ja Menschen des Lichts, und euer Leben wird von jenem kommenden Tag bestimmt. Ist das so? Weil wir also nicht zur Nacht gehören und nichts mit der Finsternis zu tun haben, dürfen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern sollen wach und besonnen sein. Wer schläft, schläft in der Nacht, und wer sich betrinkt, betrinkt sich in der Nacht. Wir aber gehören zum Tag und wollen daher nüchtern und zum Kampf bereit sein, gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Denn Gott hat uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus, unseren Herrn, gerettet zu werden und nicht dazu, im Gericht verurteilt zu werden. Christus ist ja für uns gestorben, damit wir, wenn er wiederkommt, für immer mit ihm leben. Ganz gleich, ob wir bei seinem Kommen noch am Leben sind oder nicht. Darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie ihr es ja auch jetzt schon tut. Der Paulus ist sehr klar. Es ist unklar, wenn Jesus zurückkommt. Es wird alles in gewohnten Lauf nehmen. Olympische Spiele werden stattfinden. Aber wir sollen jederzeit damit rechnen, dass Jesus zurückkommen kann. Und unser Leben soll von dem Tag bestimmt sein. Und ob die Entrückung heute stattfindet oder in 1000 Jahren, das wissen wir nicht. Letzten Sonntag ist jemand auf mich zugekommen und hat gesagt, ich bin mir fast sicher, jetzt muss dann gleich mal die Entrückung kommen. Ich weiss aber auch nicht, wie die Leute das spüren, ob sie das im Ruin spüren oder ich, keine Ahnung. Da wird es mir mal fast schlecht, wenn ich das höre. Jesus könnte jederzeit zurückkommen, aber es kann noch mal 1000 Jahre gehen. Und wenn es Gott passt, kann es noch 10'000 Jahre gehen. Das wissen wir nicht. Und immer kommen die Leute zu mir und sagen, ich glaube, jetzt muss denn Jesus zurückkommen. Ich weiß nicht, warum die das wissen. Ich finde das schrecklich. Dann kann man, was lesen die in der Bibel? Da steht, wir wissen weder Tag noch Stunde. Wenden wir uns noch den Vers 16 und 17 zu. Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen. Und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Ich habe die Verse überschrieben mit Hoffnung auf die ewige Gemeinschaft mit Jesus Christus. Das ist das Ziel, um das geht es letztendlich. Um die ewige Gemeinschaft mit Jesus. Das ist übrigens der Himmel. Himmel ist ewige Gemeinschaft mit Jesus. Wie sieht der Weg konkret aus? Die zwei Verse geben uns eine Art wie einen Fahrplan. Ohne Zeitangaben. Aber das Erste, was gesagt wird, ist, Jesus wird vom Himmel herabkommen. Und das Ereignis wird für alle sichtbar werden. Es werden drei Sachen genannt, die das aufzeigen. Zum einen wird ein lauter Befehl von Gott ertönen. Also es wird angekündigt durch einen Befehl Gottes. Denn das Zweite, ein Engelfürst wird mit seiner Stimme verkünden, dass Jesus kommt. Und es wird nicht das Flüstern sein. Das wird rausgeblärt, sodass alle Menschen hören. Und zum Dritten erscheint die Posaune Gottes. Ich weiß nicht, ob ihr schon einen Posaunenchor erlebt habt. Das strahlt euch die Ohren hinter, wenn die loslässt. Die können gar nicht leislich spielen. Probieren wir mal mit so einem Horn leislich spielen, dann kommt es vielleicht raus. Ja, das muss tönen, da muss Luft rein. Das wird ein Schall sein, der die ganze Erde erfüllt. Da wird es jedem Klick machen, jetzt passiert etwas. Posaune verbindet die Rede von Paulus mit dem, was Jesus gesagt hat in Matthäus 24. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen und alle Völker der Erde werden jammern und klagen. Sie werden den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Er wird seine Engel mit mächtigem Posaunenschall aussenden. Und sie werden seine Auserwählten aus allen Himmelsrichtungen zusammenbringen, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Also das Erste, Jesus wird erscheinen. Das Zweite, die toten Gläubigen werden auferstehen. Das Dritte, die Gläubigen, die dann noch am Leben sind, werden entrückt und zusammen mit den Toten, die verstehen, zu Jesus entgegenschweben. Es wird schon spannend sein, wie das ist, von oben abzuschauen. Gewaltig. Jesus entgegen. Das Ereignis wird auch in 1. Korinther 15 Vers 52 beschrieben. In einem einzigen Augenblick wird das geschehen, und zwar dann, wenn vom Himmel her die Posaune zu hören ist, die das Ende der Zeit ankündigt. Sobald die Posaune erklingt, werden die Toten auferweckt werden und einen unvergänglichen Körper bekommen. Und auch bei uns, die wir dann noch am Leben sind, wird der Körper verwandelt werden. Jetzt wissen wir auch noch, was passiert bei dieser Entrückung. Wir kriegen ein neues Leib, einen neuen Körper. Also das da wird vergehen, so oder so. Ob du gestorben bist oder ob du dann noch lebst, wenn Jesus wiederkommt. Verwandelt in einen neuen Körper. Und dann das vierte, das Ziel, alle Gläubigen werden für immer bei Jesus Christus sein. Das ist unser Ziel, das ist unsere Hoffnung. Hoffnung für jetzt in dem Leben, zum Leben, nicht zum Vertrösten. Gewaltig. Ich möchte abschließend noch zwei Ergänzungen machen. Zum einen, das mit in den Wolken kooperiert mit Daniel, ein Prophet im Alten Testament, 7, Vers 13. Dort heißt: Danach sah ich in meiner Vision einen, der aussah wie der Sohn eines Menschen. Er kam mit den Wolken heran und wurde vor den Thron des Uralten geführt. Finde ich einen herrlichen Ausdruck für Gott. Der Uralte, der schon ewig war. Der verlieh ihm Macht und Ehre und Herrschaft. Und die Menschen aller Nationen, Völker und Sprachen unterwarfen sich ihm. Seine Macht ist ewig und unvergänglich, seine Herrschaft wird niemals aufhören. Also schon im Daniel, im Alten Testament, ist das angekündigt worden. Und etwas Zweites. Das Herabkommen von Jesus entspricht unserer menschlichen Sicht, oder? Himmel ist oben, Gott ist oben, wir sind unten. Aber das ist nicht der springende Punkt. Der springende Punkt ist, Gott, Jesus Christus, wird aus der unsichtbaren Welt raustreten in die sichtbare Welt. Das passiert bei der Entrückung. Jesus wird sichtbar für uns alle. Ein gewaltiges Ereignis. Ganz am Schluss möchte ich nochmal das herstellen. Vers 18. Tröstet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit. Also die Tatsache, dass Jesus Christus für alle Menschen sichtbar wiederkommt. Die Tatsache, dass zuerst die toten Gläubigen auferstehen werden. Die Tatsache, dass die lebendigen Gläubigen dann mit den toten Gläubigen zusammen Jesus entgegengerückt werden. Die Tatsache, dass wir dann für immer bei Jesus sein werden, das soll uns trösten. Trost sie. Wir sollen uns gegenseitig mit dieser Botschaft trösten. Wir sollen auch von dem Tag her leben, dass Jesus wiederkommt. Vielleicht heute, vielleicht viel später. Aber letztlich, wenn wir sterben, kommt Jesus sowieso wieder für den, der stirbt. Die uns bekannte Welt wird einmal vergehen. Gott wird alles neu machen. Und die einen denken, was für eine Verschwendung. Und ich sage, wow, das war jetzt schon toll gewesen. Wie viel besser wird das noch werden? Gott wird alles mal neu machen. Nigelnagelneu. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich die Predigt geschrieben habe vor ein paar Monaten und jetzt wieder gehalten habe, es ermutigt mich. Es ist mir Trost. Ich freue mich auf das, was kommt. Es kommt nicht der Tod. Jesus kommt. Das ist meine Hoffnung. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns in der Bibel immer wieder Sachen zeigst, die uns offenbaren, wie das Ende mal sein wird. Und ich danke dir so sehr, dass wir Hoffnung haben. Hoffnung, weil du verstanden bist, Jesus. Du hast den Tod überwunden. Du hast dich als Sieger über den Tod erwiesen. Danke vielmals. Und wir haben Hoffnung, weil du gesagt hast, Jesus, dass du wiederkommen wirst und dass du uns zu dir nehmen willst. und wir haben Hoffnung, dass wir mal ganz bei dir sein werden. Danke vielmals. Und ich möchte dich bitten, dass wir doch parat sind, wenn du wiederkommst. Dass wir nicht schlafen, sondern wirklich parat sind, wenn du wiederkommst. In Macht und Herrlichkeit uns alle gesehen werden. Und dass unsere Lampen dann mit Öl gefüllt sind und wir wach sind und nicht schlafen. Danke vielmals. Amen.